Und einmal mal das Wort Islam oder Scharia-konform mal weglasse, ne, dann ist meine Erfahrung, dass 99% der Gegenüber sagen, ey, das ist eine klasse Sache, würde ich auch gerne machen. Ne?
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Quintessence-Podcast. Heute eine sehr spannende Folge, und zwar über das Thema Islamic Finance. Wird vielen gar nicht so viel sagen. Umso spannender mal da rein zu horchen, was es da so Interessantes gibt, was es so abgrenzt, auch von ESG, SAI, wo wir ja schon viel darüber gesprochen haben. Mit dabei wie immer Raphael und heute aus Frankfurt mit dabei der Taufik von Zinsfrei. Taufik, schön, dass du da bist.
Hallo. Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf, und ist mein erstes Podcast-Interview, und daher bin ich auch mal gespannt auf das heutige Podcast.
Okay, dann...
Und hallo nochmal an alle Zuhörer.
Ja, dann no pressure, würde ich sagen, und ja, stell dir mal kurz vor, was du so machst und wie du dazu gekommen bist, dass du immer so ein bisschen weißt, was du denn bist.
Also, Taufik Boumedi mein Name, wie gesagt, Jahrgang 77, geboren in Marokko, seit meinem 8. Lebensjahr lebe ich hier in Frankfurt. Ja, ich betreibe das Portal zinsfrei.de. Bei der Dienstleistung, wie gesagt, unterstütze ich Menschen dabei, ein Vermögen aufzubauen im Einklang mit ihren Werten und Prinzipien. Das sind in der Regel religiöse Werte, wie zum Beispiel hauptsächlich Muslime meine Kunden sind. Und ja, das ermögliche ich mit verschiedenen Portfolios, die in islamkonformen ETFs, Fonds, sogenannten Sukuk und auch physischen Edelmetallen investieren, je nach Risikoklasse mit verschiedenen Gewichtungen. Und ja, und die Produkte, die ich dort benutze, wo dann die Gelder investiert werden, sind alle nach den sogenannten Islamic Finance Standards zertifiziert. Genau. Und ich glaube, wir können ja dann im Laufe des Gesprächs auch gerne darauf eingehen, was genau da so...
Also wenn man es grob so zusammenfassen würde, würde man sagen, du bist im Endeffekt ein Finanzberater, spezialisiert auf Menschen, die muslimische Werte mit der Geldanlage verfolgen wollen.
Kann man es sagen? Genau, so kann man das sagen, ja genau. Vielleicht noch als die letzte Station, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, war bei einer großen Brokerbank hier in Deutschland, wo ich auch praktisch als Gebietsleiter auch Kunden beraten habe und ein kleines Team auch geführt habe. In 2006 dann über das Thema Islamic Banking gestolpert, aus reines Eigeninteresse. Hatte selber, wie gesagt, sehr viel an der Börse auch ein bisschen gehandelt und mich dann auch immer gefragt, ob das alles so im Einklang mit meinen religiösen Überzeugungen ist, was ich da mache. Musste dann feststellen, okay, ich muss einiges weglassen, was ich so damals gemacht habe, und habe angefangen, mich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen, Fernstudium zu dem Thema begonnen, und in diesem Prozess bin ich mal auch eingeladen worden, einen kurzen Vortrag zu dem Thema zu halten. Also es war dann in der örtlichen Moschee, wo dann jemand über das Thema Zinsverbot einen Vortrag gehalten hat, und wir kannten uns privat, und er hatte mich gebeten, einfach mal so den Praxisteil des Vortrags zu übernehmen, wie kann man praktisch die theoretischen Vorgaben aus dem Islam in der Praxis bei seinen Geldern umsetzen. Habe dann einfach dann in dem Vortrag kurz auch aufgezeigt, wie ich das mit meinen eigenen Finanzen mache, und nach dem Vortrag kam dann eine Traube von Zuhörern auf mich zu, die gesagt haben, das, was du da machst, das will ich auch für mich, kannst du mich denn dabei unterstützen? Und so ist praktisch dann die Geschäftsidee entstanden, ne? Dann ein Jahr später, im Jahr 2008, habe ich dann bei der Bank gekündigt, um dann die praktisch selbstständig zu machen. Damals unter dem Namen Finanzberatung für Muslime und Freunde, was dann später in Zinsfrei umgewandelt wurde.
Ja, das war eine effiziente Kundenakquise dann von deiner Seite. Genau. Vielleicht für unsere Zuhörerschaft ganz kurz zu der Thematik Islamic Finance. Was ist das eigentlich? Also man hört ja regelmäßig von Halal-Investitionen oder Haram-Investitionen. Wie kann man das jemandem erklären, der noch nie davon gehört hat, damit er es auch gut versteht?
Versuch es mal so. Also Islamic Finance umschreibt praktisch das islamische Finanzwesen, was den Muslimen erlaubt, am gesamten Wirtschaftsleben teilzunehmen unter Einhaltung ihrer religiösen Werte. Und die Regeln, die sich daraus ableiten, sind diverse Regeln. Es ist zum Beispiel viele, wenn wir jetzt das auf Investments beziehen, ähnlich wie man es zum Beispiel bei ethischen Investments kennt oder nachhaltigen Investments, also dass man nicht in Waffenindustrie, Tabakindustrie, Alkoholindustrie, Glücksspielindustrie keine Investition tätigen kann, was mit Pornografie, Prostitution und Ähnliches zu tun hat. Und die Besonderheit bei Islamic Finance ist, denke ich mal, das Zinsverbot, was man vielleicht in anderen Bereichen nicht so kennt, was auch eingehalten werden muss. Und das geht dann noch weiter, dass man auch Gebote hat, wie zum Beispiel, dass man nichts handeln oder verkaufen darf, was man nicht besitzt, was zum Beispiel dann bei der Finanzwelt bedeutet, dass Leerverkäufe verboten sind, Derivate und Ähnliches, die sagen wir, einen Glücksspielcharakter auch beinhalten, dürfen halt auch nicht verwendet werden. Und, genau. Und unter Einhaltung dieses Kriterienkatalogs gibt es spezielle Finanzprodukte, die dann auch nach diesen Kriterien zertifiziert sind und auch diese Kriterien einhalten. Und ja, und diese ganzen Kriterien leiten sich direkt aus dem Koran und der Sunna ab. Koran ist das heilige Buch der Muslime. Und die Sunna ist praktisch die detaillierte Auflistung, Aufschreibung der Lebensweise des Propheten Mohammed, der praktisch, ich sag mal, die Gebote aus dem Koran vorgelebt hat, wie man das in der Praxis praktisch anwendet. Und aus diesen zwei Quellen leiten sich die ganzen Gebote und Verbote für das Islamic Finance oder für die Islamic Finance Industrie. Mhm.
Super spannend. Jetzt mal direkt eine Frage. Also ich meine, in Deutschland ist das Thema ja, ich würde mal sagen, recht klein tendenziell. Zumindest kommt es einem so vor. Also kannst du gerne gleich noch was erzählen, wie klein oder groß es denn ist. Wie ist es denn jetzt, wenn ich zum Beispiel, sagen wir jetzt, du hast gesagt, du kommst aus Marokko, wenn ich jetzt in Marokko in eine Bank gehe und Geld anlegen möchte? Kann ich dann nur islamkonform anlegen oder ist das eine Option? Oder wie kann ich mir das so vorstellen jetzt in muslimischen Ländern?
Ja, Islamic Finance ist wie in den allermeisten Ländern noch ein Nischenthema oder ein Nischenprodukt, je nachdem, wie man es nennen mag.
In Deutschland?
Genau, also jetzt in Deutschland, aber auch in Ländern, in sogenannten islamischen Ländern, wie jetzt Marokko, wo ich herkomme, da ist es auch noch ein relativ kleines Thema, weil es halt relativ neu ist und auch, sag mal, die arabischen oder islamischen Länder das klassische Finanzsystem nutzen. Ne? Das heißt, das klassische System ist das dominierende. Das heißt, wenn du jetzt nach Marokko gehen würdest und dort irgendeine Transaktion tätigen wollen würdest, sind zu über 90% der Banken, die da aktiv sind, auch ganz normales, konventionelles System. Und die rein nach islamischen Richtlinien agierenden Banken sind auch da auch relativ neu.
Das hat zur Folge. Das überrascht mich ja tendenziell, ne? Das finde ich tendenziell eigentlich überraschend, oder? Dass das so ist.
Ja, auf den ersten Blick hin schon. Wenn man jedoch ein bisschen in die Geschichte zurückgeht, dann wird man halt sehen, dass damals halt durch die Kolonialisierung in den ganzen arabischen Ländern halt auch das, ich sag mal, konventionelle Zinssystem eingeführt wurde. Ne? So war zum Beispiel in Ägypten im 19. Jahrhundert erstmalig praktisch dann durch die Barclays Bank das Zinssystem oder eine zinshandelnde Bank eingeführt worden, die zu Beginn erstmal abgelehnt wurde von der Bevölkerung und dann, wie das so ist, im Laufe der Zeit wurde es dann immer mehr akzeptiert und irgendwann mal hat sich das komplett durchgesetzt und ist auch das dominierende System letztendlich, was da gehandhabt wird. Selbst in einem sehr konventionellen oder konservativen islamischen Land wie Saudi-Arabien macht, ich glaube, ungefähr 40% des Bankwesens oder des Finanzwesens ist nach Islamic Finance Standards und 60% noch konventionell. Ne?
Weil genau das hätte ich jetzt nämlich als nächstes gefragt. Wie sieht es in Saudi-Arabien aus? Ja, genau. Das hätte ich jetzt auch extrem, extrem interessiert, weil das ist schon verrückt. Aber da sieht man dann schon, ne, dass das Sprichwort Geld regiert die Welt. Das passt da schon ganz gut. Wenn man überlegt, da darf nicht mehr jeder Auto fahren, aber im Finanzsystem gelten dann wieder andere Regeln. Da sieht man dann schon so ein bisschen, wo der Hase langläuft. Ne?
Das stimmt. Allerdings muss man halt dazu mit berücksichtigen, dass das Islamic Banking, was wir jetzt, oder Islamic Finance, wie man es jetzt, worüber wir jetzt reden, auch ein ja relativ neu entwickelt wurde. Das kam erst, es wurde erst richtig gepusht, ich sag mal, im ersten Anfang gab es in den 60ern und dann in den 70er Jahren, ich sag mal, mit dem Reichtum, das mit dem Ölvorkommen dann auch im Middle East aufkam, gab es dann halt auch immer mehr liquide Mittel von, ich sag mal, wohlhabenderen Muslimen, die dann ihre Gelder auch investieren wollten, auch vermehren wollten, aber auch immer stärker nachgefragt haben nach den islamischen Kriterien. Ne? Und so fing an, dass das Islamic Banking, so wie wir es jetzt in der Form kennen, sich zu entwickeln, auch wenn natürlich die Prinzipien zurückgehen bis zu Lebzeiten unseres Propheten, der ja auch ein erfolgreicher Kaufmann war. Das heißt, die sämtliche Verträge, die im Islamic Finance verwendet werden, gehen tatsächlich zurück auf die damalige Zeit. Die bestanden schon. Nur war das so, dass man da dass lange Zeit da diese Verträge nicht so angewendet wurden.
Du hast vorhin gesagt, okay, es gibt Zinsverbot in der islamischen Finanz. Also in Europa haben wir jetzt auch quasi keine Zinsen mehr. Aber wie kann man das dann konkret, was bekommt man dann als Gegenleistung anstatt dann seine Zinsen? Oder ist da irgendeine Gegenleistung überhaupt möglich?
Grundsätzlich ist letztendlich jede Form von Gewinnbeteiligung, von fairen Gewinnbeteiligung ist erlaubt, sei es Dividenden, auch Mieterträge, also immer wenn irgendein Gegenwert dahinter steckt, ist erlaubt. Das Einzige, was das Verbot beinhaltet, ist letztendlich, dass einfach nur Geld gegen Geld allein durch den Faktor Zeit zum Beispiel sich von sich heraus selber vermehrt. Ne? Ich gebe mal ein einfaches Beispiel. Angenommen, wir haben jetzt einen jungen Gründer und der möchte gerne ein Unternehmen gründen, hat einen tollen Businessplan, braucht dafür 100.000 Euro. In dem klassischen System würde er 100.000 Euro bekommen und dafür halt einen Zins von 5% meinetwegen zahlen. Und dann kommt es halt immer darauf an, wie er wirtschaftet. Ne? Wenn er gut wirtschaften kann, dann kann er den Zins auch bezahlen. Wenn er halt nicht so gut wirtschaftet oder das Ganze nicht aufgeht, dann hat er ein Schuldenproblem. Ne? Und eine islamische Bank oder ein islamkonformes Investment würde an der Stelle ihm auch die 100.000 Euro zur Verfügung stellen, aber halt dann eine feste Gewinnbeteiligung bekommen, von meinetwegen 10%. Ne? Und wenn das Business dann aufgeht, dann hat auch der muslimische Investor was davon. Wenn das Business aber nicht aufgeht, sind es halt Partner, die dann beide auch an den Verlusten partizipieren. Ne? Und im klassischen Sinne ist ja immer dieses Schuldner-Gläubiger-Verhältnis, was halt im Islamic Finance halt nicht gegeben ist, ne? sondern man ist immer Partner auf Augenhöhe.
Wenn wir es mal konkret so auf das Haupt-Use-Case jetzt ja für viele, sagen wir mal, Privatleute gehen, ist ein Hauskauf, sage ich jetzt mal. Das wird im Startup, habe ich verstanden, okay, also ich kann jetzt mich natürlich dann irgendwie an einem Unternehmen beteiligen und dann kann ich sagen, okay, entweder kriege ich einmal einen Zins zurück oder ich werde dann irgendwie an Gewinnen oder Erlösen beteiligt. Aber wie ist es denn jetzt konkret mal angenommen, ich möchte mir jetzt ein Haus kaufen, habe dann im Endeffekt ja vielleicht ein bisschen Eigenkapital dazu, aber jetzt müsste ich, wenn ich es richtig verstehe, theoretisch dann jemanden an den Mieteinnahmen beteiligen, sprich ich müsste ja mein eigenes Haus dann theoretisch Miete zahlen und daran dann die islamische Bank beteiligen, oder? Habe ich das richtig verstanden? Weil anders wird es ja nicht aufgehen.
Ja, genau. Also wichtig ist, dass man da versteht, dass die islamische Bank immer eher als Händler auftritt und weniger als Geldverleiher. Ja? Beziehungsweise sie darf gar nicht als Geldverleiher auftreten, die einfach nur Geld gegen Geld verleiht. Sondern die islamische Bank, da gibt es verschiedene Vertragsformen. Eine Vertragsform zum Beispiel, die du erwähnt hast, ist, angenommen, du bist jetzt die islamische Bank und ich bin der Kunde und ich möchte jetzt gerne mein Häusle kaufen, dann würden wir beide die Immobilie kaufen. Zu einem gewissen Prozentsatz, nehmen wir mal jetzt an, 50% würdest du jetzt rein investieren, 50% ich. Und das heißt, die Hälfte des Hauses, wenn wir jetzt, oder der Wohnung, sagen wir mal, wenn es 100 Quadratmeter sind, dann gehören mir 50 Quadratmeter und für die 50 Quadratmeter, die mir noch nicht gehören, zahle ich praktisch eine Miete und kaufe sie dir Quadratmeter für Quadratmeter von dir ab. Und damit verleihst du mir kein Geld, sondern wirst praktisch dann als Händler aktiv, indem du mir die Quadratmeter im Laufe der Zeit verkaufst und für die, die dir gehören, dann auch einen gewissen Ertrag in Gegenleistung von dir erhältst.
Wobei in dem Fall ist natürlich das eigentlich, so wäre das jetzt erstmal kein praktikabler Case, ne? Weil dass man jetzt dann irgendwelche einzelnen Quadratmeter in der Wohnung ja irgendwie abkauft, das würde ja sonst im normalen Wirtschaftsverkehr nicht passieren. Aber ja, ich verstehe den Gedanken, dann ist es zumindest kein Zins, der tendenziell einfach gezahlt wird. Ne?
Ja, aber es wird tatsächlich auch so in der Praxis gemacht. Also wir würden jetzt zum Beispiel einen GbR-Vertrag machen und innerhalb des GbR-Vertrags würde ich die Anteile von dir schrittweise abkaufen. Ne? Und du erhältst dann immer einen Mietanteil auf den Quadratmetern, die dir noch, oder den Prozentsatz, der dir noch gehört. Also das kann man ja zum Beispiel, es wird ja so in der Praxis auch tatsächlich umgesetzt.
Okay, interessant.
Das heißt, man muss dann auch, genau solche Herausforderungen liegen dann natürlich da, wenn man auf der einen Seite, ich sag mal, die Gebote und Verbote im Hintergrund hat und dann schaut, okay, wie kann man in der heutigen Zeit oder unter den aktuellen Umständen Verträge gestalten, dass man praktisch dann ja diese Gebote einhält. Und ich glaube, das ist... Was ich so mal mitbekomme, ist es für Juristen mit Schwerpunkt Vertragsrecht ja ein Schlaraffenland. Also ich erlebe immer, dass das denen, dass die eine große Freude daran haben, diesen Herausforderungen immer ja, sich zu stellen und zu schauen, wie könnte man das gestalten, um am Ende praktisch beide Systeme zusammenzubringen.
Und jetzt mal bei dem ganzen Thema Islamic Finance, wie groß ist jetzt da der Bereich Geldanlage? Also ich habe so ein bisschen im Kopf, dass das gerade so in der islamischen Welt ist Gold einen extrem hohen Stellenwert hat. Aber da kannst du gleich auch dazu mal vielleicht noch was zu sagen. Also wie groß ist denn jetzt das Thema generell so Geldanlage in Investitionen? Ist das ein Teilbereich des Islamic Finance, den du als groß einschätzen würdest? Das Zinsgeschäft natürlich. Wie würdest du denn so diesen Bereich investieren generell so da einordnen?
Ja, also das Thema Sukuk ist einer der größten Bereiche im Bereich Islamic Finance. Sukuk vielleicht kurz erklärt, was das ist praktisch genannt auch die islamische Anleihe, ist praktisch ein Zertifikat mit Eigentumsrecht. Gibt dir ein Beispiel an Sukuk, der in Deutschland von dem Land Sachsen-Anhalt aufgelegt worden ist vor einigen Jahren. Da hat zum Beispiel das Land Sachsen-Anhalt 100 Millionen Euro benötigt. Die haben dann einige Gebäude ihrer Finanzämter in eine Zweckgesellschaft gepackt, ein SPV, ein Special Purpose Vehicle. Und diese Zweckgesellschaft hat sogenannte Sukuk-Anteile rausgegeben, also islamische Anleihen. Und die Investoren haben praktisch dann, wurden dann Eigentümer dieser Immobilien und und das Land Sachsen-Anhalt hat so praktisch dann 100 Millionen Euro an Liquidität bekommen und hat 5 Jahre lang ganz normal Miete bezahlt. Und für die Investoren war praktisch der Coupon, wenn man so will, die Mieteinnahmen aus den Immobilien. Und nach 5 Jahren hat das Land Sachsen-Anhalt wieder die Immobilien von der Zweckgesellschaft zurückgekauft und das Geld an die Investoren zurückgezahlt. Das heißt, wenn man das vergleicht mit einer Anleihe, mit einer 5-jährigen Laufzeit, war das jetzt praktisch so, dass das die Investoren ja, ihre Gelder investieren konnten, 5 Jahre lang eine feste Mieteinnahme hatten von einem sehr bonitätsstarken Mieter in dem Fall. Und über dieses Vehikel, der sogenannte Sukuk oder der islamischen Anleihe, werden sehr, sehr viele Großprojekte auf Regierungsebenen finanziert. Wie gesagt, selbst das Land Sachsen-Anhalt oder die englische Regierung haben auch einen großen Sukuk rausgegeben. Das ist ein Bereich in der Geldanlage, der ein großes Volumen hat, der, ich glaube, auch insgesamt, will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich gehe mal davon aus, dass schon so um die 40% des gesamten Islamic Finance Markt ausmacht. Wenn wir jetzt rübergehen zum Thema Aktien und islamkonforme Fonds zum Beispiel, das ist wiederum ein kleinerer Bereich. Ne? Und der Sukuk-Bereich war aber in der Vergangenheit schon eine Sache, die, ich sag mal, mehr den vermögenderen Kunden und auch den Staatsfonds etc. In erster Linie gezeichnet wurde, weil man da letztendlich den Vorteil hat, dass man Fixed Income hat zum einen und zum anderen noch eine Besicherung dabei hat. Das heißt, es ist ein Pendant zur Anleihe, ist aber eigentlich sicherer als eine Anleihe, weil im Worst Case, wenn der Emittent zum Beispiel insolvent gehen sollte, hat man trotzdem die Lebenswert dahinter steckt noch als Absicherung. Und deswegen sind die halt sehr, sehr beliebt bei Großinvestoren, Staatsfonds und auch Banken, die ihre Rücklagen da investieren. Und der Markt öffnet sich jetzt auch immer mehr, sagen wir mal, den Kleinanlegern, dass man da auch an sogenanntes Books rankommt.
Wenn wir jetzt mal über den Kleinanleger sprechen, ich meine, ist es ja so, das hört sich jetzt ja schon kompliziert erstmal an, weil natürlich, desto mehr Regeln ich mich halten muss beim Investieren, desto komplizierter ist es ja erstmal, weil ich meine, gerade den Deutschen ist ja jetzt schon Anlegen kompliziert und viel zu wenige machen es. Und wenn ich dann noch aufpassen muss, dann nichts Falsches zu machen, kann ich mir vorstellen, dass es noch mal mehr Leute abschreckt. Wie würdest du denn, also gibt es da Zahlen, wie viele, von der muslimischen Bevölkerung, wie viele Leute dann privat investieren, vorsorgen oder vielleicht sogar auch, wie viele es nicht machen, eben aufgrund der Tatsache, dass sie Hilfe dabei benötigen, halt das eben islamkonform zu machen?
Ja, es ist aktuell noch ein kleiner Teil, muss man dazu sagen. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist A, die Aufklärung. Also vielen ist das Thema Finanzen allgemein, ne? Unabhängig jetzt auch Muslim oder nicht Muslim, zu komplex. Und das heißt, diejenigen, die sich damit befasst haben und auch, ich sag mal, wissen, dass man jetzt, ich sag mal, im konventionellen Finanzwesen seine Ersparnisse nicht investieren darf, und dann auch nach Lösungen suchen, ist er ein kleinerer Anteil, der aber stetig wächst. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt, ich sag mal, von ungefähr 5 Millionen Muslimen in Deutschland ausgehen, dann können wir davon ausgehen, dass das ein einstelliger Prozentsatz das tatsächlich auch umsetzen in ihren Finanzen. Aber wie gesagt, aber die Zahl wird immer größer, weil, wie gesagt, auch immer mehr Aufklärungsarbeit betrieben wird, auch vielen das Bewusstsein auch bekommen. Ich glaube, man kann wunderbar auch so eine Parallele zum Fleischkonsum herstellen. Wenn man jetzt so schaut, wie vielen ist mittlerweile bewusst, dass wir ein Problem haben mit der Menge des Fleischkonsums, was aktuell die meisten haben, dann werden, glaube ich, viele sagen, ja, das stimmt, ich müsste eigentlich reduzieren oder meinen Fleischkonsum reduzieren, wir müssten da was machen. Wenn man aber wieder fragt, wer hat schon konkret, wer setzt das tatsächlich in seinem Leben um, dann wird der Prozentsatz schon kleiner, aber trotzdem mit einer gewissen Tendenz, dass es immer mehr machen. Und ich glaube, da würde ich so eine Analogie zu dem ich sage, islamkonformen Investment oder Investieren herstellen wollen. Ne? Das Bewusstsein drängt immer mehr durch bei der muslimischen Bevölkerung, und auch der Prozentsatz von denen, die das umsetzen, wird immer größer, auch wenn aktuell es noch eher ein einstelliger Prozentsatz ist, wäre jetzt meine Einschätzung, die das tatsächlich umsetzt.
Interessant. Ich habe noch eine kurze Frage und will hier auch nicht zu technisch werden, zu den islamischen Anleihen, zu den Sukuk. Ist das rein von einer Wirtschaftsprüfung ausgehend, ist das Schuld oder ist das so wie eine Art so Convertible Debt irgendwie? Also wird das schon als Debt angesehen oder auch wenn keine Zinsen drauf sind?
Ja, also die BaFin stuft es ein oder islamische Anleihe, eine als festverzinsliches Wertpapier, was es ja nicht ist, aber die haben ja ihre Schubladen und dann hieß es immer, okay, in welche Schublade sollen wir das jetzt reinstecken? Das ist so, ich sage mal, in der Produktbeschreibung, in den Kits steht das auch so drin. Es ist aber tatsächlich eigentlich Eigenkapital. Ne? Es ist zwar Fremdkapital, das dann mit besichert ist. Ne?
Jetzt hast du eingangs erwähnt, neben diesen Sucuks gibt es aber auch klassische, sagen wir mal, Aktieninvestments, ja, über ETFs hast du ja erwähnt. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Also wie unterscheiden sich diese ETFs von normalen ETFs? Was sind die Kriterien, dass Firmen halt eben da reinkommen können? Kannst du das ein bisschen was erzählen?
Genau, also sowohl ETFs als auch normale Aktienfonds unterscheiden sich von einem herkömmlichen, ich sag mal, Fonds dadurch, dass sie halt die Ausschlusskriterien einhalten müssen. Das heißt, es darf, so wie man es auch, ich sag mal, bei ethischen Fonds oder nachhaltigen Fonds kennt, die verschiedene Branchen, die ausgeschlossen werden müssen, ne? Waffenindustrie, Tabakindustrie, Alkoholindustrie, Glücksspielindustrie und auch Schweinefleisch verarbeitende Industrie, das ist dann halt so die Besonderheit bei den islamischen Fonds und vor allem die Zinswirtschaft. Ne? Alle Unternehmen, die irgendwie durch den Zinsertrag ihre Einnahmen generieren, dazu zählen sämtliche konventionelle Banken, aber auch Versicherungen zum Beispiel, fallen da unter diesem Verbot. Ja? Im Grunde kann man sagen, es gibt sehr viele Parallelen zu einem ESG-Fonds oder einem Nachhaltigkeitsfonds, ne, wo ich sage mal 80% der Ausschlusskriterien identisch sind. Es kommen vor allem dann bei den islamischen Fonds noch zusätzlich das Zinsverbot, weil das dann, ich sag mal, das konventionelle Finanzindustrie komplett ausschließt. Ja? Und die Fonds haben in der Regel ein Ethikkomitee oder ein sogenanntes Scharia-Board von Gelehrten, die sowohl die Expertise in der Ökonomie haben, als auch die Expertise im islamischen Vertragsrecht, die praktisch dann immer diese Fonds kontrollieren, dass nur in Aktien investiert wird, die dieses Screening-Verfahren durchlaufen haben und am Ende des Tages dann auch ja, als halal eingestuft werden. Ne? In der Praxis kann man sagen, so wenn das ungefähr 70% des Marktes dieses Screening-Verfahren nicht bestehen. Ne? Also wenn man jetzt 1.000 Aktien nimmt und dieses Screening durchlaufen würden, dann würde am Ende so ein Pool von 300 Aktien ungefähr noch übrig bleiben, plus minus, je nach Markt. Und der Fonds würde dann in diesen Aktien dann investieren.
Ja, ist schon wenig, ne? Also wenn man, das war ja nämlich auch jetzt die Frage, die ich dir stellen wollte, aber das hast du da schon drauf geantwortet. Ja. Aber dann, wenn wir schon den Vergleich machen, wie sieht es dann aus mit den Renditen? Kann man dann den Vergleich machen, zum Beispiel zu einem MSCI World und zu dem Haupt islamischen ETF?
Ja. Früher, ehrlich gesagt, neigte ich immer dazu, dass es sogar die islamischen Fonds teilweise besser performen. Das war aber, also gab eine Phase, wo das da auch der Fall war, speziell bei der letzten großen Finanzkrise. Ne? Das ist ja dann auch keine große Mathematik, wenn man die ganzen Bankentitel draußen hatte und alle, die irgendwie mit dem ganzen Subprime-Papieren zu tun hatten, weil man Schuldverschreibungen auch nicht handeln darf, etc., dann ist man da allein schon besser performt. Ich glaube aber jetzt mit der Erfahrung von über 10 Jahren, wo ich drauf zurückblicke, kann ich sagen, es gibt keine große Differenz von den Renditen her. Ne? Klar gibt es Phasen, jetzt, wie gesagt, wenn jetzt so eine Finanzkrise, wo dann jetzt die Bankentitel stark unter Druck gekommen sind, dann sind die islamischen Fonds besser performt. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, von der Rendite her ist es relativ identisch, obwohl man auf relativ viele Titel verzichtet. Ne? Das ist trotzdem reicht es aus, um nahezu die gleiche Performance wiederzuspiegeln. Und ich sage mal, nachhaltige Fonds, die jetzt vielleicht ESG-Kriterien auch einhalten, verzichten ja auch auf eine gewisse Anzahl von Titeln, ohne großartig jetzt bei der Performance viel, viel schlechter abzuschneiden. So, zumindest das, was ich da habe.
Jetzt hatten wir Sucuk, jetzt hatten wir Aktien. Jetzt würde mich noch das Thema Gold interessieren, weil ich habe so im persönlichen Umfeld irgendwie so öfters mal schon mitbekommen, dass Gold da so einen extremen Stellenwert einnimmt. Zum einen hatte ich einen guten Freund von mir, der auch islamisch geheiratet hatte. Da habe ich mitbekommen, okay, da ist es extrem traditionell, dass so Gold geschenkt wird bei so einer Hochzeit, gerade an die Frau, dann aus Absicherungsgründen. Zum anderen habe ich natürlich ein bisschen recherchiert und oft bin auch so das Thema Golddinar und so weiter auch bei der Anlage jetzt im Islamic Finance Bereich gekommen. Kannst du ein bisschen erklären, wo das herkommt, dass das Gold so einen extrem hohen Stellenwert hat und wie sich das so entwickelt hat?
Ja. Ich sag mal, die Gründe, warum Gold da so einen Stellenwert oder einen hohen Stellenwert hat, sind die gleichen Argumente oder Gründe, die, ich sag mal, grundsätzlich alle Goldanbieter, Befürworter heranführen. Ne? Also älteste Währung der Welt seit paar Jahrtausenden hat intrinsischen Wert. Man kann es nicht einfach aus dem Nichts heraus inflationär herstellen. Also einfach diesen Stabilitätsfaktor oder stellt einfach eine stabile Währung dar. Ne? Das sind die Argumente, die sich dann auch decken. Darüber hinaus ist es so, dass dann halt natürlich an manchen Stellen halt in islamischen Quellen auch Erwähnung findet. Zum Beispiel ist es so, dass die dritte Säule des Islams, die Zakat, vielleicht für die Zuhörer noch ganz kurz, der Islam hat praktisch fünf Säulen. Die erste Säule ist die Bezeugung, dass es einen Schöpfer gibt und der Prophet sein Gesandter ist. Die zweite Säule sind die fünf Gebete, die man am Tag als Muslim entrichten muss. Und die dritte Säule ist die Zakat, auf die ich gleich kurz eingehe. Die vierte ist halt das Fastenmonat Ramadan. Die fünfte ist einmal im Leben nach Mekka zu pilgern. Und die dritte Säule ist die Zakat. Die Zakat bedeutet, das ist eine Pflichtabgabe des Vermögens. Das bedeutet, dass man einmal im Jahr 2,5% seiner Vermögenswerte oder seiner Ersparnisse an die Bedürftigen abgeben muss. Und es gibt ein Mindestmaß, ab wann sozusagen diese Pflicht eintritt, die sogenannte Nisab, und das tritt ab 85 Gramm Gold ein. Ne? Das entspricht, glaube ich, aktuell irgendwie 4.500 Euro oder so. Ne? Das heißt, wenn man weniger als 4.500 Euro irgendwie auf dem Sparbuch liegen hat oder Ersparnissen hat, dann muss man diese Pflichtabgabe nicht abgeben. Liegt man da drüber, dann ist man verpflichtet, 2,5% pro Jahr als Spende an Bedürftige zu spenden. Und da sieht man, das ist dann halt auch festgehalten an Gold. Und je nachdem, wie stark die Inflation ist, wie gesagt, war es vor einigen Jahren noch unter 1.000 Euro, mittlerweile ist es bei 4.500 Euro, spiegelt einfach nur die Inflation des Fiat-Moneys wieder da. Ne? Aber das sind so die Gründe, warum man sagt, okay, warum Gold da so einen hohen Stellenwert hat. Wie gesagt, gab damals auch die Währung schon von Gold-Dinar und Silber-Dirham, also dieses Gold und Silber, was damals auch als Währung genutzt wurde. Wohingegen, es gibt natürlich auch Stimmen und Gelehrte, die aber sagen, da gibt es auch einige, die sagen, okay, eine Währung muss goldgedeckt sein, was aber nicht alle vertreten, weil es gibt letztendlich keine Quelle aus dem Islam, die explizit sagt, dass man nur Gold irgendwie als Währung benutzen darf. Kann man verschiedene Zahlungsmittel als Währung nutzen.
Und interessanter Punkt, auch du hast jetzt von den fünf Säulen gesprochen. Da gab es ja vor ein paar Jahren leider das Skandal in Malaysia, also 1MDB. Und vielleicht für die Zuhörer, die vielleicht nicht davon gehört haben, da haben unter anderem eben Gläubige jedes Jahr, ich weiß nicht mehr wie viel, einen bestimmten Prozentsatz ihres Einkommens in den Fonds einbezahlt. Und dieser Fonds sollte den Leuten dann erlauben, gegen Ende deren Lebenslauf dann eben nach Mekka pilgern zu können. Und da von dieses Geld hat sich eben der damalige malaysische Premier was ein bisschen rausgenommen, das Geld ist verschwunden. Aber das fand ich aber interessant, wie man da eigentlich dann wirklich seine Werte mit einer konkreten Anlage wirklich verknüpft. Da war es heute, die haben 20, 30 Jahre lang jedes Jahr in diesen Fonds einbezahlt, um wirklich dann mit 50, 60 Jahre können nach Mekka zu gehen.
Ja, das ist ein sehr spannendes Projekt, dieses Pilgrims Management Fonds hieß es zu Beginn, das glaube ich, genau, seit den 50er Jahren oder so, weil der Hintergrund war, dass die Muslime dort in Malaysia einfach die Befürchtung hatten, dass wenn sie ihre Gelder einen ganz konventionellen Bank ansparen für die Pilgerreise und so mit Zinsen in Berührung kommen und somit dann sozusagen diese gottesdienstliche Handlung der Pilgerreise nachher nicht angenommen wird, ne? Weil das halt mit Geldern finanziert wurde, die mit Zinsen in Berührung kamen. Ich muss dazu sagen, Zinsen nehmen und geben ist eine der größten Sünden im Islam, die man begehen kann, und hatten daher Angst gehabt, dass es damit halt in Berührung kommt und somit dann nichtig wird. Und haben deshalb dann diesen, sagen wir, diesen Fonds gegründet, um sicherzustellen, dass das Geld praktisch sauber nach islamischen Kriterien auch gemanagt wird. Und ja, aber der Mensch ist schwach und da kam leider auch kein Bereich ist von Skandalen geschützt. Und selbst da, ja, ist das so vorgekommen.
Ganz kurz nochmal konkret dazu, du hast gerade gesagt, Zinsen nehmen oder geben ist eine der größten Sünden im Islam. Das finde ich jetzt irgendwie total ja, verrückt, weil du hast ja gerade, weil eben, ne, hast du ja so ein bisschen erzählt, dass in den sagen wir mal, sehr konservativen Ländern noch 60% des klassischen Finanzsystems irgendwie klassisch ist, eben nicht islamkonform. Heißt also, da werden de facto heute auch Zinsen genommen. Also habe ich das richtig verstanden?
Ja. Also, ja. Man hat es halt, wie gesagt, seit ungefähr 100 Jahren versucht, das klassische System eingeführt und vieles dann damit entschuldigt, dass es halt nicht anders geht. Und entsprechend dem ist es dann irgendwann mal, setzt sich das irgendwann mal in der Bevölkerung durch, dass man sagt, okay, das macht ja jeder. Es geht gar nicht anders heutzutage. Das ist meistens so ein Argument, was herangetragen wird. Aber es war auch so mangels Alternative, muss man dazu sagen. Ne? Das heißt, das Spannende ist, eines der allerersten Projekte für das heutige Islamic Banking war in den 60er Jahren. Das war ein ägyptischer Ingenieur, der hier bei Köln in der Nähe studiert hatte. Und er hat zusammen damals mit der Sparkasse ein Pilotprojekt dann in Ägypten versucht, wie man sozusagen nach Islamic Finance Kriterien auch am Banking teilnehmen kann. Und das waren so die ersten Gehversuche. Ne? Das war in den 60er Jahren. Das Pilgrims Management Fonds aus Malaysia war auch einer der ersten Gehversuche. Das heißt, wir reden schon von einem relativ jungen Branche, wenn man so will, wenn man es jetzt mit der konventionellen vergleicht. Und die Stimmen werden in den Ländern natürlich immer lauter, genau das, was du sagst, dass man sagt, okay, wie kann es denn sein, dass eigentlich eins der größten Sünden hier nach wie vor so toleriert wird und dass wir auf der anderen Seite noch nicht genug Alternativen haben etc.
Was würde denn passieren, wenn wir jetzt beide irgendwie in Saudi-Arabien wären und dann würdest du zu mir sagen, ja komm hier, ich leih dir mal 100 Euro, gibst mir morgen 110 zurück. Was würde da passieren? Was meinst du? Vor allem, was würde rauskommen?
Ja, gar nichts. Sonst müsste ja die saudische Regierung auch in den Knast.
Ja, aber ist das, genau, das wollte ich fragen. Ist das wirklich so? Meinst du dann, das wäre kein Problem, ja?
Keine Ahnung, also ich habe den Case noch nie gehabt, dass man das jetzt so, wie das genau in Saudi-Arabien gehandhabt wird. Aber das, was ich weiß, ist, wie gesagt, dass ungefähr 60% des Marktes konventionell geschieht. Man darf ja eins nicht vergessen, das große Geld, Öl, die ganzen Petrodollars fließen auch in die USA zum Beispiel als Geldanlage. Teilweise gab es da Vereinbarungen, ne? Dass die ganzen Einnahmen auch zweckgebunden dann auch wieder nach Amerika investiert werden müssen. Unter anderem auch natürlich, wenn man dann wieder sich die Portfolios anschaut, nicht nur in Aktien, sondern auch in Anleihen und dann ist man ruckzuck halt in dem zinsbasierten Thema. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das, ich kenne keine Quelle, dass das in Saudi-Arabien so per Gesetz verboten ist. Das, in Sudan und Pakistan ist es und Iran ist das gesetzlich verboten. Ne? Also das heißt, dort gibt es auch keine konventionell oder mit Zins basierend arbeitende Banken. Genau.
Das ist schon Wahnsinn, ne? Wie läuft das dann da ab? Also was da ist dann wirklich nur Islamic Banking konform, ja? Also, ja.
Genau. Also, man kann ja, die Sache ist ja die, man kann ja sämtliche Transaktionen, Investments und Sonstiges machen, ohne mit einem fixen Zins, ne? Sondern immer auf der Basis zum Beispiel von Gewinnbeteiligungen, auf Basis von Mieteinnahmen und. Also es gibt diverse Vertragsstrukturen, die einem das komplette Wirtschaften ermöglichen, auf einer wesentlich faireren Basis. Ich würde sogar begrüßen, wenn Regierungen mehr übergehen, auch auf diese Art und Weise zu machen. Zum Beispiel, wenn eine Regierung will jetzt einen Autobahnabschnitt bauen, ja, im klassischen Sinne geben sie eine Anleihe raus, geben einen festen Zins. Ich als Bürger kann dann mir eine Staatsanleihe dann das Geld investieren und habe aber als Bürger nie einen direkten Bezug, was mit meinem Geld jetzt verwendet, wofür es verwendet wird. Also ich weiß nicht, wird jetzt damit jetzt ein neues Staatscasino gebaut oder eine Autobahn oder sonst irgendwas. Mit dieser Sukuk-Konstruktion, die ist dann halt immer projektbezogen. Dann würde zum Beispiel der Staat sagen, ja, wir wollen hier eine Autobahn bauen, du kannst da rein investieren. Und auch ähnlich wie eine Anleihe, nur habe ich dann halt ein direktes Eigentumsrecht an der Autobahn und die Mauteinnahmen sind zum Beispiel dann mein Coupon, ne, für eine gewisse Laufzeit und irgendwann mal kriege ich mein eingesetztes Kapital auch zurück. Das heißt, ich könnte dann als Anleger auch viel präziser auch mitsteuern, wofür ich mein Geld letztendlich dann zur Verfügung stelle, welche Projekte ich auch supporte und unterstütze und welche Projekte ich vielleicht auch ganz gezielt nicht supporte, zum Beispiel, dass es noch mehr Waffenausgaben vom Staat gibt, etc., etc. Das heißt, die ganzen Staatsprojekte wären dann immer, immer spezifischer auch benannt, wofür das ist. Und daher, man kann alles umsetzen, ist halt dann nur mit mehr Verantwortung und transparenterer Vertragsgestaltung.
Muss man dann nur hoffen, dass das Projekt, was man dann auswählt, nicht dann der Berliner Flughafen ist, im Idealfall. Ne?
Ja, aber das ist aber es ist gut, dass du das Beispiel nimmst, aber das ist das echte Leben. Und das ist ja das, was das Zinssystem versucht ja auszublenden. Das Zinssystem sagt dir, gib mir Summe X und du bekommst als Gläubiger garantiert fixen Zins und dein Geld zurück. Und wenn derjenige, der die gesamte Arbeit macht, aus ganz menschlichen Gründen oder was auch immer, doch nicht so das Projekt realisieren kann wie geplant, weil das nun mal das Leben ist, ist es dem Gläubiger sorry für das Wort, scheißegal, er hat ein Anrecht auf sein Geld plus den Zins und kann sozusagen den Schuldner in dem Fall sogar, obwohl er die gesamte Arbeit macht, dafür sanktionieren. Und das ist genau das, was dieses Zinsverbot ausmacht, dass nämlich dieser Zins den einen Teil stark einen Vorteil schenkt und dem anderen Teil, der die gesamte Arbeit macht und das gesamte Risiko auf sich nimmt, mit dem gesamten Risiko alleine lässt. Und das ist nicht auf Augenhöhe. Ne? Und wenn ich dann in so ein Projekt investiere, wie den Berliner Flughafen, und es geht am Ende, funktioniert doch nicht, ja, das ist halt das Leben. Dann habe ich halt einen Teil meines Portfolios in den Sand gesetzt. Und das ist, glaube ich, dann, das sind wir wieder bei Diversifikation. Wenn ich aber schön diversifiziere und in verschiedenen, habe ich unterm Strich eine fairere, transparente und reellere oder wirtschaftsnahe Rendite. Das ist so die Philosophie, die dahinter steckt, wenn man das einmal komplett zu Ende denkt.
Also auf jeden Fall ein sehr interessanter Ansichtspunkt. Wenn wir jetzt von den, also in Europa ist es ja so, dass die Banken, die kämpfen, um irgendwie eine Umsätze zu machen, weil wegen Niedrigzinsen das ganze Modell einfach nicht mehr gültig ist. Ja. Wie sieht es dann aus, wenn man eine klassische europäische Bank jetzt mit einer islamischen Bank vergleicht? Ist eine islamische Bank per se, kann die profitabler sein? Oder vielleicht kann man das ja auch gar nicht vergleichen. Ne?
Der eine ist ein Geldverleiher und der andere ist ein Händler. So, wenn man einfach so von den Vorgaben her kennt. Ne? Die konventionelle Bank, die kann die großen Geschäftsbanken, die können ja eigentlich aus der Bilanz heraus Kredite aus dem Nichts kreieren. Ne? Also da findet ja die Geldschöpfung, praktisch bei den 90% der Geldschöpfung findet ja bei den Geschäftsbanken statt. Die islamische Bank hingegen ist eigentlich intermediär im klassischen Sinn. Das heißt, sie kann praktisch eigenkapitalbasiert mit dem Geld, mit den Geldern der Einleger, der Anleger, in bestimmten Projekten, in bestimmten Portfolios Gelder investieren und die Gewinne, die daraus resultieren, mit ihren Anlegern teilen. Ne? Deswegen ist eine islamische Bank tendenziell mehr wirklich als Händler zu betrachten und kann nicht so aus dem Nichts heraus die großen Banktürme und sonstiges kreieren, wenn man so will, wohingegen das klassische System mit der Geldschöpfung, allem drum und dran, einfach ganz andere Rahmenbedingungen hat, um viel, viel schneller zu wachsen. Was natürlich auch dazu geführt hat, die Situation, die wir aktuell haben, dass die Finanzwirtschaft so eine überproportionale Größe erreicht hat und so dominant ist. Und in meiner Auffassung nach sollte die Finanzindustrie und die Banken als Dienstleister dazu dienen und dabei unterstützen, dass Transaktionen und getätigt werden können, ohne selber einen zu großen Marktmacht zu haben.
Aber dann sind wir wieder zurück beim ersten Punkt, der Christian vorhin erwähnt hat, am Anfang des Podcasts. Also am Ende des Tages ist ja einfach das Geld, was spricht. Also wenn man sich ja schon alleine die größten Banken weltweit anschaut, sei es in den USA oder in Europa, da kommt es schon sehr oft vor, dass die größten Aktieninhaber auch islamische Staatsfonds sind, ne? Schon alles ziemlich irgendwie eng vernetzt.
Ja.
Was mich interessieren würde, wenn du jetzt mal so auf deine Kunden schaust, ist da der Großteil der Kunden eher, dass die sagen, hier, guck mal, ich habe hier irgendwas gemacht, ich habe hier irgendwie investiert, schau mal, ist das hier alles koscher, in Anführungszeichen? Oder ist es so, dass Kunden auch dazu kommen und sagen, hey, ich will jetzt mal was machen, aber ich möchte das mit meinen Werten vereinbaren. Hilf mir doch mal bitte.
Ein wesentlicher Teil zweiteres. Also es ist erstaunlich, viele Muslime oder Kunden von mir, die auf mich zukommen, haben teilweise schon einen gewissen Geldbetrag rumliegen. Der liegt auf dem Konto, nicht mal auf dem Tagesgeldkonto teilweise, weil sie einfach mit den Zinsen nicht mehr rumkommen. Oder wenn sie die bekommen, spenden sie die. Die Bank versteht sie nicht, ne, weil der Bankberater kommt und sagt, du hast da 100.000 Euro liegen, wir haben doch hier verschiedene ETFs, Fonds, Portfolios, was auch immer, und verstehen nicht, aber dass für ihn das Thema Zinsen ein Tabuthema ist, und der fühlt sich dann bei mir natürlich dann gut aufgehoben, weil er sich dann denkt, endlich ist mal jemand da, der mich versteht, und ich kann da praktisch dann genau die Lösungen anbieten, die diese Werte praktisch berücksichtigen. Also das ist ein wesentlicher Teil meiner Kunden. Aber es gibt natürlich auch die dann auch schon gewisse Investments getätigt haben, die dann irgendwann mal durch Beschäftigung mit dem Thema dann zu dem Bewusstsein kommen, ist das hier alles noch halal? Und nach kurzem Checken, die dann zum Ergebnis kommen, das ist nicht der Fall. Und die möchten es dann auch in der Regel relativ schnell dann umschichten. Ne? Und die kommen dann genauso auf mich dran. Und die dritte, der dritte Part der Kunden sind, junge, aufstrebende muslimische Akademiker, die am Anfang ihres Berufslebens stehen und mit relativ hohen Sparraten einen gewissen Vermögensaufbau betreiben wollen. Das Thema finanzielle Unabhängigkeit spielt auch eine Rolle und das Ganze aber von Beginn an letztendlich dann auch im Einklang mit ihren Werten das auch gestalten.
Und das ist vielleicht eine sehr dumme Frage, also wenn du sie nicht beantworten möchtest, dann mach das nicht. Gibt es bestimmte Voraussetzungen, damit eine Person jetzt eine islamische Investition betätigen kann? Also könnte ich zum Beispiel in Marokko oder Deutschland zu einer islamischen Bank gehen und mir einen Sukuk zum Beispiel kaufen, oder?
Islamic Finance ist de facto eigentlich auch, sag mal, als ein Ast unter Sustainable Finance. Ne? Ja. Da gibt es verschiedene Ausführungen und das ist halt eine sehr strikte Vorgaben, die bei diesen Fonds und ETFs auch eingehalten werden. Und in Amerika gibt es einen Fonds, wo 70% der Anleger nicht Muslime sind, ne? Weil er einfach gut performt. Ne? Wenn die Rendite gut ist und ich dabei auch noch, ich sag mal, ethische Werte einhalten kann, dann gibt es dafür überhaupt keine. Ich habe auch bei mir ein gewisser Teil meiner Anleger sind auch keine Muslime. Ne? Und ich glaube, wenn man, die Erfahrung habe ich sehr häufig gemacht, wenn ich auf irgendwelchen Veranstaltungen war, man kurz im Smalltalk gehalten habe, wenn ich gefragt habe, was machen Sie genau und nach welchen Kriterien? Und wenn ich anfange, nur die Kriterien aufzuzählen und einmal mal das Wort Islam oder Scharia-konform mal weglasse, ne, dann ist meine Erfahrung, dass 99% der Gegenüber sagen, ey, das ist eine klasse Sache, würde ich auch gerne machen. Wenn ich sage, bei meinen Investments stellen wir sicher, dass keine Waffenindustrie, keine Tabakindustrie, keine Glücksspielindustrie, keine Prostitution und. Also die ganzen Kriterien, die man auch von ethischen Fonds kennt, dass solche Branchen ausgelassen, weggelassen werden, die unterm Strich dem Gemeinwohl mehr schaden als nutzen. Ja? Und Philip Morris hat vielleicht eine wunderbare Dividende, die auszahlen, aber ich muss mich dann als Anleger dann fragen, was unterstütze ich damit? Ne? Ist Rauchen eher gesund oder eher ungesund für die Menschen? Und wenn ich da zum Ergebnis komme, ich mache damit eigentlich mehr Schaden als Nutzen, dass genau solche Sachen ausgeschlossen werden, dann ist das im Endeffekt für jeden Anleger, der nach ethischen Grundsätzen seine Investments investieren will. Und daher sind es die gleichen Kriterien wie bei jedem anderen Investment. Also,
ja, das ist spannend, was du sagst, weil mir ist tatsächlich auch schon so aufgefallen, dass du halt zum Beispiel dann bei einigen ESG oder SAI, also nachhaltigen ETFs, teilweise gleiche oder ähnliche, mindestens mal ähnliche Ausschlusskriterien hast. Also du hast ja auch im nachhaltigen Bereich viele ETFs, die eben auch Waffen ausschließen, die eben auch Alkohol, Tabak ausschließen, und die sind dann halt eben nicht als islamische oder Islamic Finance gelabelt, sondern halt eben als ESG. Und ich sag mal so, also du hast ja eben schon gesagt, da ist echt eine große Überlappung, und sag mal so, also da ist dann halt zum Beispiel nicht Schweinefleisch mit dabei, aber so heiß bin ich jetzt auch nicht, in Schweinefleisch zu investieren. Also das kann man, darauf kann man auch verzichten, glaube ich. Von daher, ist es schon nachvollziehbar, gerade auf der Aktienseite, dass man da halt gewisse Sachen rauszieht. Und was du auch gerade gesagt hast in Tabak, ja, also auch da, ne, muss nicht sein. Also muss halt einfach nicht sein.
Es sind, wie gesagt, am Ende des Tages sind es ethische Ausschlusskriterien, die Philosophie dabei ist. Alles das, was den Menschen und dem Gemeinwohl unterm Strich mehr Schaden als Nutzen bringt, wird ausgeschlossen, auch wenn es sehr rentabel ist. Und alles das, was unterm Strich den Menschen mehr Nutzen als Schaden bringt, in solchen Projekten, Unternehmen darf ich investieren. Das ist so, wenn man es auf einen Nenner bringen möchte, und ich glaube, das kann man als Mensch, denke ich mal, immer unterschreiben. Ne? Wenn man da, wie gesagt, ein paar Branchen weglässt, beziehungsweise umgekehrt. Also ich glaube, deswegen sehe ich es auch als Ast von Sustainable Finance, dass gemeinsam mit den ganzen anderen nachhaltigen Investments und ETFs, dass man schon dazu beiträgt und auch die Unternehmen auch animiert, ethischer zu handeln und auch sich auch in, sagen wir, ethisch korrekteren Branchen zu betätigen.
Aber es ist jetzt, also ich bin noch ein bisschen weiter jetzt an diesem Punkt Islamic Finance versus ESG ein bisschen dran knabbern. Wir sehen es ja oft so, dass wenn wir mit Nutzern oder potenziellen Nutzern sprechen, und ich mache es auch so, ne, dass man teilweise in ESG investiert, aber dann auch trotzdem noch einen klassischeren Ansatz zu der Geldanlage hat, dass man jetzt nicht sagt, okay, 100% in ESG. Ist das dann bei Islamic Finance auch so, dass man trotzdem dann eine Mischung macht, oder ist der Hauptbestandteil, der vielleicht nicht jetzt deiner Kunde oder im Allgemeinen, wenn sie sagen, okay, ich investiere nach islamischen Werten, dass die dann nur darin investieren?
Ja, da war der typische Kunde, dem ist es dann schon wichtig und ist einer der Hauptgründe, weil er sagt, okay, als Muslim glaubt man ja an einem Leben danach, ne? Also nach dem Tod hinaus, und das ist in der Regel, und das Weltliche wird dem nicht übergestellt. Das heißt, der Muslim glaubt dann, oder wir glauben mal daran, dass man später auch Rechenschaft ablegen muss, und dann sagt er, warum soll ich jetzt irgendwie vermögend werden, wenn ich am Ende Gewissensbisse habe und weiß, dass ich das eigentlich damit gegen gewisse Prinzipien verstoße? Und daher ist es in der Regel wichtiger, diese Kriterien einzuhalten und auch nicht wohl wissend, dass es da draußen das eine oder andere Investment gibt, das mit Sicherheit einen gewissen Renditebooster ins Portfolio reinbringen würde. Aber das ist dann, sagen wir mal, bei meiner Zielgruppe nicht relevant. Beziehungsweise, wenn man es machen würde, würde man ja dann auch irgendwo dann auch nicht wirklich prinzipientreu handeln, ne? Weil dann könnte man ja gleich komplett konventionell irgendwie investieren. Also das ist dann eher weniger zu sehen. Ich habe mit Sicherheit auch mal das ein oder andere Depot gesehen, wo ein Fonds oder ETF drin ist, das nach ESG investiert. Ja, man kann da halt, da ist halt immer die Gefahr, dass man halt zum Beispiel die Finanzindustrie nicht ausschließen kann, ne? Dass die Gefahr immer halt ist, dass da auch eine Bank oder Versicherung mit ist, wo man dann wieder den Zins drin hat und das halt das Ganze halt dann ja ins unethisch aus islamischer Sicht dann wieder macht.
Ja, ich glaube auch, dass sich das ganze Thema auch noch ein bisschen verschieben wird, weil du siehst ja heute, wenn du guckst, was interessiert die jungen Leute, wo wollen die irgendwie rein, dann wollen die halt eben in Tesla, in Apple, in Facebook und halt eben nicht in Heineken und Philip Morris oder was auch immer. Also siehst es ja schon so ein bisschen, was Interessen sind. Und dementsprechend, ja, ist es, glaube ich, da kein Verzicht, auch so Themen langfristig rauszulassen. Und man sieht auch am ganzen Thema ESG, was ja auch ein riesiger Trend ist, dass es da alles schon auch in diese Richtung geht, ne? Deswegen, im Endeffekt ist es interessant, dann irgendwie ja auch festzustellen, dass es eigentlich gar nicht so viel anders ist als, klar, mit ein paar Einzelheiten, jetzt natürlich mit dem Zinsverbot. Aber von dem grundsätzlichen Ansatz und vom grundsätzlichen Gedanken, dass es gar nicht so viel anders ist oder fast gar nicht anders ist zu dem, was auch in anderen Trends, die gerade in der Finanzindustrie ja extrem groß sind, wo wir auch hier schon oft drüber gesprochen haben, eben mit Nachhaltigkeit sehr, sehr ähnlich ist. Ne? Das finde ich schon interessant.
Ja, definitiv. Es gibt extrem viele Überschneidungspunkte, wie gesagt, 80-90%, bis auf ein paar Besonderheiten. Und deswegen begrüße ich zum Beispiel auch sehr die Entwicklung, auch was ESG angeht und das ganze Thema Nachhaltigkeit drumherum. Ich glaube, dass wir uns in einer spannenden Zeit befinden, wo einfach das Bewusstsein der Menschen auf vielen Ebenen halt immer stärker wird, ne? Sowohl was Investments angeht, Ernährung angeht, Umwelt angeht, also viel allgemein, wo man einfach verantwortlicher denkt, auch gerade die neueren Generationen, denke ich. Und da ist dann das Thema, Responsible Investments, ja, Investments, die irgendwie das Thema Rendite, aber mit Verantwortung spielen, finde ich eine Sache, die in der Zukunft auch stärker Anklang finden wird. Und dazu zähle ich sowohl ESG als auch Islamic Finance, als auch SRE oder wie man es auch immer nennen mag.
Ja, nee, auf jeden Fall. Und ja, also wie der Christian es schon meinte, da muss noch so viel passieren, aber ich glaube, irgendwie ist es auf dem guten Weg. Gibt es in Europa eine App, wo man rein ist, in Islamic Finance irgendwie sich erkundigen kann oder investieren kann? Oder ist das vielleicht etwas, woran du arbeitest?
Ja, in der Tat, das ist eine spannende Sache. Es ist aktuell arbeite ich auch an dem Thema, weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, aber es ist. Es gibt ja auch das passive Investieren und da gibt es halt die Aktiven, die gerne auch selber Einzeltitel raussuchen und. Und ich selber sehe das nicht immer so dogmatisch, dass ich sage, nur ETFs und nur passives Investieren oder nur aktiv oder was auch immer. Das heißt, ich habe immer öfter die Anfrage bekommen, ich habe hier ein Depot bei dir und möchte aber trotzdem noch den ein oder anderen Einzeltitel investieren, aber wie kann ich praktisch sicherstellen, dass das Unternehmen islamkonform ist? Ne? Und man muss dazu sagen, das Screening oder das Überprüfen einer Aktie oder eines Aktienunternehmens läuft auf zwei Ebenen statt. Einmal das Businessmodell, also das Geschäftsmodell, womit verdient die Firma ihr Geld? Ne? Also keine dieser besagten Bereiche, die verboten sind, aber auch, dass auch die Bilanzen werden auch gescreent. Ne? Das heißt, es darf in kein Unternehmen investiert werden, die hoch verschuldet sind. Weil das Obergrenze Fremdkapital sind da 33% zum Beispiel. Kein Unternehmen darf investiert werden, die zu viele offene Forderungen haben. Ne? Maximum sind da 49%, also die Hälfte. Viele Unternehmen gehen ja pleite, obwohl sie ganz viele offene Forderungen haben. Ne? Aber diejenigen, die sie bezahlen sollten, gehen dann vielleicht pleite. Und wenn ein Unternehmen zu viele offene Forderungen in der Bilanz hat, stellt es auch ein extremes Risiko dar. Und auch Unternehmen, die zu hohen Cash-Anteil haben, etc. Das heißt, diese Auswahlkriterien, wenn man weiß, wie man das macht, kann man praktisch dann auch selber halal traden, ja, mit Einzelaktien. Das ist ein spannendes Thema, weil ich selber auch eine gewisse Affinität dafür schon immer habe, was ich in naher Zukunft auch stärker beackern werde. Und da tauchen natürlich dann Ideen auf, wie könnte man das irgendwie mit einer Software-Application unterstützen. Und ich glaube, da seid ihr auch, da habe ich auch mit Christian letztes Jahr auch, haben wir uns spannende Telefonate geführt. Zumindest hat mich das sehr, sehr, sehr gefreut, weil ihr da seid ja da auch sehr innovativ und bringt die Fähigkeiten, um da auch über mögliche Lösungsansätze auch durchaus sich mal auszutauschen.
Ja, ja, genau, auf jeden Fall. Und ich glaube, Menschen wollen ja immer mehr, interessieren sich auch immer mehr für Kapitalmärkte, sei es jetzt non-islamic oder islamic. Das heißt, man muss einfach die richtigen Tools geben, das dann auch irgendwie selbstgeleitet machen zu können. Du hattest jetzt, das war super interessant, wie du das gemeint hast. Also, was gemeint, wo man nicht eben Aktien kaufen kann, ist, wenn Fremdkapital über ein Kapital mehr als ein Drittel ist. Du hast auch kurz gesagt, wenn ich richtig verstanden habe, dass eine Firma nicht so viel Cash haben darf. Ja. Das heißt, so zum Beispiel Apple wäre so wahrscheinlich grenzwertig.
Wir haben alle viel Cash.
Genau, also wie macht man da genau die Entscheidung, okay, das ist nicht genug Cash oder das ist viel zu viel Cash?
Aber kannst du kurz den Hintergrund erzählen zu dem Cash, Taufik? Also warum darf die Firma kein Cash haben?
Genau, dafür gibt es jetzt keine, es sind praktisch daran sieht man auch, wie in welcher Entwicklungsstufe sich das auch befindet, bis, ich glaube, 1999 oder so, also bis vor gar nicht so lange, wurde nur das Geschäftsmodell geprüft. Ne? Es wurde nur geschaut, womit verdient das Unternehmen Geld und ist es erlaubt oder verboten. Da vielleicht auch noch dazu ein Satz, da gibt es auch eine Toleranzgrenze, weil klar, wenn bei großen Konzernen mit dutzenden Tochtergesellschaften ist es manchmal nicht auszuschließen, dass ein Bereich auch aus Einnahmen generiert werden, die nicht Sharia-compliant sind. Ne? Und da gibt es eine Toleranzgrenze von 5%. Das heißt, bis zu 5% der Einnahmen dürfen auch aus Bereichen stammen, die nicht islamkonform sind. Und es muss dann nachher aus der Dividende einen gleichen Prozentsatz, eine Spende getätigt werden, um das zu bereinigen. Ne? Mit Purification praktisch. Der Hintergrund dann, dass man auch dann gesagt hat, okay, dass man auch die Risikoaspekte letztendlich auch berücksichtigt. Ne? Das heißt, ein Unternehmen, das einen zu hohen Fremdkapitalanteil hat, stellt einfach ein exorbitant großes Risiko dar. Und man darf auch keine exorbitant hohen Risiken eingehen als Investment. Ne? Deswegen hat man da bestimmte Quellen genutzt, um sich dann praktisch auf dieses Drittel zu einigen. Das ist praktisch ein Konsens unter vielen Gelehrten, die dann einfach dieses Drittel sich darauf geeinigt haben. Ne? Es gibt verschiedene Scharia-Boards, also manche sind dann bei 30%, manche sind bei 33%, aber das ist praktisch so ein Konsens unter den Gelehrten, wo sie praktisch dann einfach die Quellen interpretiert haben, bis zu welchem Grad ist es vertretbar und stellt nicht ein zu hohes Risiko dar. Und jetzt zum Beispiel bei Apple, das könnte man auch relativ leicht schauen, wenn man schaut einfach, wie viel Cash haben sie gerade rumliegen, ne? Im Verhältnis zur Marktkapitalisierung, wenn es mehr als ein Drittel darstellt, dann würden sie zum Beispiel das Screening auch nicht bestehen.
Ja. Interessant. Ja, also wenn die, ja, wenn die über ein Drittel von, wie viel sind sie jetzt wert? 2 Trillionen?
Ich habe es nur gelesen, sind mehr wert als der gesamte deutsche Aktienmarkt.
Sie sind sogar, ja, jetzt die ganzen US-Tech sind mehr wert als der ganze europäische Aktienmarkt.
Das ist schon abgefahren.
Also auch schon, das jetzt Apple ist auch mehr wert als, als Saudi Aramco.
So, ja, so. Stimmt, die haben die überholt. Ja, genau. Die sind, glaube ich, bei 1 Billionen und die Apple ist schon bei 2 Billionen. Das ist,
aber das da bin ich jetzt gespannt, ne? Wer dann als erster auf 3 kommt oder 2,5, ob das auch wieder Apple ist oder ob es Amazon wird.
Ja, aber ich glaube, sie sorgen dafür, dass es genug Cash gibt, deswegen wird das relativ schnell auf 1 reden.
Aber nochmal eine Frage nochmal ganz am Anfang zurück. Du hast erzählt, du hast auch was studiert in die Richtung. Mit Fernstudium, das würde mich interessieren, was du da studiert hast, denn genau, was da genau in die Richtung geht und vor allen Dingen wo.
Ja, ich habe damals gesucht, es gab fast keine Literatur in Deutschland, es war 2000. Und genau, da gibt es Institute for Islamic Banking and Insurance in London. Die haben dann halt so ein Fernstudiumsprogramm, wo die das halt mit der Durham University in London irgendwie war abgleichen mit denen, wo man halt speziell Islamic Banking and Insurance studieren kann, ne? Also Funktionsweise etc. etc. Ne? Und das kann man halt per Fernstudium dann abnehmen. Mittlerweile gibt es einige Anbieter, aber ja, halt im englischsprachigen Raum aus Middle East oder London. London ist ja einer der Hotspots, was Islamic Banking angeht.
Ja, und du hast ja auch Durham erwähnt. Ich habe ja auch dort studiert eigentlich und da gab es auch ein ziemlich großes Zentrum für Islamic Finance.
Ja.
Aber ja, leider hatten wir, also ich habe dann das gewöhnliche Finanz studiert, da hatten wir leider keinen Unterricht darüber. Jetzt im Nachhinein hätte mich das trotzdem auch mal interessiert.
Ja. Ja, also im englischsprachigen Raum gibt es einiges mittlerweile. Einige Anbieter, die da so Kurse, Studiengänge und etc. anbieten.
Ja. Ist cool. Auf jeden Fall, ja, ich habe quasi meine Fragen alle gestellt. Ich habe noch eine im Arm. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht,
Christian. Ich habe auch noch eine im Arm. Ja, ich brauche noch eine. Und zwar, Taufik, zu guter Letzt. Jetzt würde mich interessieren, wie sieht denn dein Portfolio aus? Was ist da alles drin, dein Portfolio?
Ja. Du kannst dir ja vorstellen, dadurch, dass es nicht so viele Produkte gibt, die zertifiziert sind und entsprechend diese Kriterien einhalten, habe ich jetzt zum Beispiel nicht den Luxus zu sagen, ich suche mir aus 1000 verschiedenen ETFs jetzt die Handvoll, mit denen ich ein Portfolio zusammenstelle, sondern es gibt nur eine Handvoll ETFs und es gibt auch nur eine Handvoll Managementfonds. Und aus denen stelle ich dann praktisch einfach so ein Weltportfolio zusammen. Ne? Das sind die ETFs, die du auch kennst, von iShares zum Beispiel, aber auch aktiv gemanagte Fonds. Ich nehme dann halt immer den Ausgabeaufschlag weg und kann dadurch dann halt mit diesen Portfolios ein Weltportfolio zusammenstellen. Die Sukuks werden auch über aktiv gemanagten Fonds investiert. Da gibt es auch keinen ETF zum Beispiel. Und genau, und daraus stelle ich letztendlich dann verschiedene Portfolios zusammen, wie man das halt kennt, von der defensiven Strategie, wo ein hoher Anteil islamische Anleihen in Klammern zu Cook investiert wird und ein geringerer Anteil auf die Aktienfonds und ETFs investiert wird, bis hin zu einem aggressiven Portfolio, wo man entweder in 100% in Aktien investieren kann, beziehungsweise dann auch optional ergänzen wir das immer mit physischem Gold oder Silber.
Cool. Und wie sieht es dann aus mit Kryptowährungen? Gehört das auch dazu? Oder?
Nein, Kryptowährungen.
Aber wäre das erlaubt? Wäre das erlaubt?
Das ist eine gute Frage. Ich habe ja auch mittlerweile einen YouTube-Kanal, letztens auch mich da rein recherchiert und genau geschaut. Also es, es gibt da Pros und Kontras. Das kommt drauf an, wenn man es als reine Währung sieht, um es als Währung zu nutzen, ne? Dann ist es, dann gibt es Gelehrte, die tatsächlich das als erlaubt einstufen. Wenn ich es aber rein nur zum Horten, um als Spekulationsinstrument betrachte, mit allen Risiken, die dahinter sind, gibt es auch Gelehrte, die das als verboten einstufen. Und wie das bei allem so ist, ne? Es ist ein neues Thema, da wird sich damit auseinandergesetzt. Aktuell ist es so, dass es sowohl, wie gesagt, Stimmen gibt, die das zulassen unter bestimmten Restriktionen, als auch Stimmen, die das verbieten. Alle sind sich aber einig, dass das ein extremes Risiko darstellt, dass man das nicht, jetzt Bitcoin speziell, dass man es jetzt nicht irgendwie denkt, ich investiere da jetzt rein und bin in 3 Jahren reich, so wie viele das irgendwie so publizieren, sondern dass es eine hochspekulative Geschichte ist und die man dann mit entsprechender Vorsicht genießen sollte. Und in meinen Portfolios ist es nicht. Und ich merke auch, was ich gemerkt habe, ist beim Auseinandersetzen mit dem Thema, dass also die Befürworter von Bitcoins und Co. und von Kryptowährungen allgemein, jetzt unabhängig jetzt, Muslime sind oder nicht, das sind schon so Hardliner, habe ich so das Gefühl. Also da, wenn man da was dagegen sagt, dann spürt man da schon einen krassen Gegenwind, die dann teilweise auch keine Argumentation zulassen, die dann sagt, nee, das ist zu spekulativ oder was auch immer. Und ich selber, ich mag dieses, wie gesagt, dieses Dogmatische nicht so. Es gibt ja die Hardcore-ETF-Befürworter und die dann irgendwie aktive geführte Fonds und schlecht reden. Ich sage immer, es kommt immer drauf an. Ja, man muss auch die Flexibilität beinhalten. Das Gleiche sehe ich auch. Darf ich auch ein paar Einzeltitel haben oder immer nur in Fonds und ETFs? Da sage ich auch, ja, natürlich, das Core-Investment sollte idealerweise in einem schönen, strukturierten Portfolio sein, aber man darf auch ruhig ein bisschen zocken, wenn man das denn möchte. Und ja, aber bei Kryptowährungen, das habe ich nicht im Programm. Wie ist denn bei euch? Habt ihr das dann irgendwie mit integriert, dass man eure Tools das mit berücksichtigen kann? Oder?
Wir würden das nicht empfehlen. Also wir empfehlen das unseren Kunden nicht, einfach weil es ja auch eine regulatorisches Thema, ja, also was man da auch so empfehlen darf. Wir sind schon, also zumindest ich schon dem Thema recht bullisch gegenüber, so dem ganzen Krypto-Thema, aber es ist halt eine Wette, es ist halt eine Spekulation und dementsprechend sollte man vielleicht nicht seine Altersvorsorge darauf setzen, sondern wie du auch schon meintest, ist so als Satelliten zum Portfolio zu sehen. Beim einen oder anderen ist es vielleicht auch ein größerer Satellit, aber das muss jeder selber einstufen, wie er das Risiko da sieht. Aber ja, was wir natürlich schon sehen, ist, dass so die Zielgruppe, die unsere Applikation auch nutzt, dass sie tendenziell auch schon eine Zielgruppe ist, die für solche Themen offen sind. Heißt also, was wir auf jeden Fall integrieren werden, ist, dass du zumindest mal über unsere App zum Beispiel auch Kryptopreise dir anschauen kannst. Ja, wie entwickeln sich die Märkte? Das ist, glaube ich, schon ein Need, den die Kunden haben. Aber das Thema, dass wir dazu auch beraten und das aktiv irgendwie auch einbauen, das ist, glaube ich, noch, da müssen noch einige Nächte vergehen. Aber man weiß nie, ne? Man weiß nie, wo es sich hin entwickelt. Ja, liegt dann am Ende des Tages auch viel daran, wie der Markt sich entwickelt und was die Kunden halt auch wollen. Ne? Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Was wollen die Kunden? Was haben die für Themen?
Ich fand übrigens auch letztens das Podcast, was sie gemacht hat, da habt ihr einen Kollegen gehabt, der hat eine sehr, sehr, sehr gute Einstellung gehabt. So, ne? Der kam irgendwie aus dem Kryptomarkt und habt da auch auf jeden Fall einiges mitnehmen können. Und ich fand, der hat eine sehr gesunde Art und Weise, das rüberzubringen. Also es gibt ja andere, wie gesagt, die programmieren das sehr, sehr dogmatisch so, als wäre es so die eine letzte oder die Lösung für die Zukunft. Aber ich glaube, genau, wenn man das aus dem Gesicht einen gesunden Blickwinkel betrachtet, ich glaube, das Thema Blockchain ist ein Megathema. Ich glaube, da kommen wir nicht drum herum in der Zukunft. Das wird viele, viele Bereiche betreffen und daher bleibt spannend, wie sich das Ganze entwickelt. Ja.
Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank dir, Taufik, für die coole Insights. Ja, auch Christian Delon für die coole Fragen. Ich hoffe, es hat unserer Zuhörerschaft gut gefallen. Mal ein bisschen anderes Thema, aber auch gut zur Allgemeinbildung. Und also ich selbst war auch ein bisschen dann erstaunt, wie du meintest, dass du hast trotzdem auch viele Kunden bei dir, ne, bei Zinsfrei, die nicht unbedingt Muslime sind, die aber einfach islamische Finanz einfach auch als eine gute Alternative, als eine nachhaltigere Alternative zur klassischen Anlage sehen. Das heißt, wer weiß, vielleicht haben wir auch ein paar von unseren Zuhörern dann dazu mal überzeugt, mal bei dir vorbeizuschauen. Zu unserer Zuhörerschaft, vielen Dank, wie immer, dass ihr dabei seid. Bei Anregungen oder Bemerkungen sagt uns gerne Bescheid. Wenn ihr Fragen für den Taufik habt, könnt ihr ihn gerne anschreiben. Wie gesagt, zinsfrei.de, ne, heißt deine Webseite.
Genau.
Oder sagt uns einfach Bescheid, dann leiten wir die Fragen gerne weiter. Und ja, vergiss nicht, unser Podcast auch zu liken, an eure Freunde zu sharen, das hilft uns sehr. Und dann sage ich ja, bis dann zur nächsten Folge. Taufik, vielen Dank nochmal und wir hören voneinander.
Danke dir, Taufik, ne? Ciao.
Euch alles Gute, ciao.
Ciao.